Es ist schön, heute hier zu sein und diesen wunderbaren Gottesdienst mit euch gemeinsam zu erleben. Mir tut es richtig gut. Den Austausch mit euch, die Musik, danke dafür. Danke auch für die Vorbereitung dieses Gottesdienstes, für alle, die sich reingehängt haben. Und ich wünsche mir und hoffe, dass auch die Predigt dazu beiträgt, dass es ein guter Gottesdienst ist, der uns stärkt, der uns ermutigt, der uns Gott näher bringt. Ich bin immer wieder fasziniert, wie sich Dinge zusammenfügen, obwohl wir sie nicht so geplant haben. Selbst das, was du heute Morgen gelesen hast, mit diesem Perspektivwechsel, passt zu meiner Predigt. Dann die Kindergeschichte und wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Ich habe für die heutige Predigt einen Abschnitt ausgesucht aus dem Matthäus-Evangelium und den möchte ich gerne mit euch lesen. Matthäus Kapitel 21. Und ihr dürft es gern, sofern ihr wollt, mitverfolgen, analog, digital. Matthäus 21 und dort die ersten 11 Verse. Ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Matthäus Kapitel 21 und dort die ersten 11 Verse. Jesus war mit seinen Jüngern inzwischen in die Nähe von Jerusalem gekommen. Kurz bevor sie Bethphage am Ölberg erreichten, schickte Jesus zwei Jünger mit dem Auftrag voraus, geht in das Dorf da vorne. Gleich am Ortseingang werdet ihr eine Eselin mit ihrem Fohlen finden, die dort angebunden sind. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Sollte euch jemand fragen, was sie da tut, dann antwortet, der Herr braucht sie. Man wird sie euch geben. Ohne weiteres. Damit sollte sich erfüllen, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hatte. Sagt den Menschen auf dem Berg Zion, euer König kommt zu euch. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. Die beiden Jünger gingen los und führten aus, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, legten ihre Mäntel über sie und Jesus setzte sich darauf. Viele Leute breiteten ihre Kleider aus als Teppich, andere rissen Zweige von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter ihm drängten sich die Menschen und riefen, gelobt sei der Sohn Davids, der ja gepriesen sei, der im Auftrag des Herrn kommt. Gelobt sei Gott hoch im Himmel. Als er so in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in helle Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute. Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa, riefen die Menschen, die ihn begleiteten. Wir kennen diesen Abschnitt. Wir kennen ihn gut. Kirchgänger, Christen, Menschen, die Bibel lesen, kennen diesen Abschnitt. Und die Gefahr bei solchen Abschnitten, die wir sehr gut kennen, ist die, dass wir manchmal die Pointe verpassen. Weil wir kennen nicht nur den Abschnitt, sondern wir kennen auch schon die Interpretation. Von Kindesbeinen an haben wir diese Geschichten gehört und immer wieder gehört und wir wiederholen das immer und immer wieder. Und sobald wir anfangen, so einen Abschnitt zu lesen, müsst ihr euch mal selber beobachten, da werden bestimmte Bilder getriggert und das Denken läuft schon in eine bestimmte Richtung. Und es ist auch nicht per se schlecht. Aber manchmal verpasst man die Pointe oder man verpasst auch den Perspektivwechsel, den die Bibel uns manchmal anbietet. Was ist hier die Pointe in diesem Abschnitt? Für mich ist es eindeutig der Esel. Der Esel ist die Pointe in diesem Abschnitt, den wir gemeinsam gelesen haben. Man muss sich das mal vorstellen. Der König, der Könige, der Herrscher, alle Herrschen, alle Herrscher, der Himmel und Erde erschaffen hat, dieser König, der sucht sich einen Esel aus, um in Jerusalem einzureiten. Kennt ihr auch nur einen einzigen König der Menschheitsgeschichte, der auf einem Esel geritten ist? Ich nicht. In sämtlichen Darstellungen, Filmen, Hollywood-Filmen und Geschichten und Bildern reitet der König doch auf einem edlen Ross. Oder vielleicht moderner ausgedrückt, ein Staatsmann, Staatsfrau lässt sich in einer gepanzerten Luxuslimousine durch die Gegend fahren? Oder könnt ihr euch Angela Merkel vorstellen, wie sie beim G20-Gipfel aus einem Opel Corsa aussteigt? Und ich möchte bitte keine Marke verunglimpfen, ich habe deswegen den Opel Corsa gewählt, weil ich bis vor kurzem selber einen gefahren habe. Aber das passt irgendwie nicht zusammen. Ein König auf einem Esel. Was wohl die Leute damals gedacht haben? Hätte dieser Kerl sich nicht wenigstens ein Pferd aussuchen können? Ein Esel? Come on, ein Esel, der Loser unter den Tieren? Ich kenne noch kein Wappen, in dem ein Esel vorkommt. Kennt ihr eins? Da gibt es immer Stier und Adler und Löwe und solche Tiere, ja, aber ich habe noch nie einen Esel in einem Wappen gesehen. Und dieses unscheinbare Tier hat sich Gott ausgesucht. Warum? Warum tut er das? Warum sucht sich dieser König einen Esel aus? Meine Idee oder mein Vorschlag wäre der, dass er uns hier ein Prinzip vor Augen führen will, deutlich machen will, durch die Wahl dieses Tieres. Nämlich das Prinzip, dass wahre Größe keine Zuschaustellung eben dieser Größe bedarf. Oder anders ausgedrückt, dass wahre Macht nicht auf Insignien der Macht angewiesen ist. Das Prinzip, dass wahre Größe, innere Größe, keine Statussymbole braucht. Ich glaube, dass dieses Prinzip hier verdeutlicht werden soll, weil das prägt man sich ein König auf einem Esel, dieses Bild, das prägt man sich in jedem Fall ein. Wahre Größe besteht also nicht im Zuschaustellen der Größe, sondern wahre Größe kann auch darin bestehen, Demut zu zeigen, sich klein zu machen, sich nicht immer in den Vordergrund zu spielen, dem anderen den Vortritt zu lassen. Und ich meine hier kein Duckmäusertum, wo man sich immer hinten anstellt und immer andere vorlässt und immer so die für die anderen da ist. Das meine ich nicht. Wenn ich mal so in die Politik oder ins Showbusiness gucke, dann habe ich manchmal den Verdacht, dass die Menschen, die nichts auf die Reihe kriegen, die ziemlich unbedeutend sind, über die keiner spricht, dass bei denen der Aufwand umso größer ist, sich zu inszenieren, sich ins Gespräch zu bringen und mit Statussymbolen zu protzen. Menschen, die echte innere Größe haben, die brauchen das nicht. Und man merkt es ihnen an, wenn man mit ihnen zusammen ist, wenn man mit ihnen spricht, dann merkt man diese innere Größe, die sie haben. Das merkt man ihnen sehr, sehr deutlich an. Ich muss an der Stelle automatisch an meine Kindheit denken und an meine Jugend. Ich bin aufgewachsen in einem totalitären System. In Rumänien bin ich geboren und dort gab es damals den Alleinherrscher Ceausescu. Der hatte, ich weiß nicht, wie viele Posten er inne hatte, also alles Wichtige im Land. Er war Parteichef, er war Regierungschef, er war Präsident, er war Oberbefehlshaber der Streitkräfte und Dutzende von anderen Titeln. Und die Titel, die er nicht hatte, die hatten seine Frau und seine Söhne und seine Tochter und sein ganzer Clan. Er war ein einfacher Mann, der Sohn eines Kleinbauern. Er war noch nicht mal in der Lage, fließend und akzentfrei Rumänisch zu sprechen. Und hat sich feiern lassen wie ein Weltherrscher. Ich habe das selber erlebt. Und das Schöne daran war, dass wir immer schulfrei kriegten, wenn er in der Stadt war. Ich bin in einer Großstadt aufgewachsen. Und wenn er vorbeikam zu seinen Besuchen, Arbeitsbesuchen hieß das, hatten wir den ganzen Tag schulfrei. Wir hatten dann so einen Abschnitt, den wir zugeteilt bekommen hatten. Jede Schule einen Abschnitt und innerhalb der Schule jede Klasse einen Abschnitt. Und da mussten wir dann stehen und durften dann winken und jubeln. Dann haben sie Papierfähnchen gekriegt und dann haben wir uns dann gefreut, wenn er dann vorbeikam in seinem gepanzerten Mercedes 600. Wahre Größe braucht keine Statussymbole. Wahre Größe kann auch in Demut bestehen und in Bescheidenheit. Und Gottes Menschwerdung hat genau dieses Prinzip auf die Spitze getrieben. Und diese Menschwerdung feiern wir ja in gut 2 Wochen. Und die nächsten Tage, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber die nächsten Tage werden auch geprägt sein vor diesem sprichwörtlichen vorweihnachtlichen Stress. Noch Geschenke einkaufen, im Internet bestellen, sich Gedanken zu machen über irgendwelche Menüs und Einkäufe. Und ich habe mir so überlegt, es wäre doch schön, wenn wir gerade in dieser Zeit, in dieser vorweihnachtlichen Zeit, Akzente setzen. Akzente setzen, die mit dem zu tun haben, dessen Einzug in die Welt wir eigentlich feiern an Weihnachten. Seine Geburt, die war nämlich auch von einigen Merkwürdigkeiten begleitet. Und der Text, den wir gelesen haben, beinhaltet ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Sacharja, wo schon vor 500 Jahren das vorausgesagt wurde. Und selbst da gibt es einige Merkwürdigkeiten. Ja, da Luther übersetzt es so, siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter, ein Helfer. Ein König, der zu den Menschen kommt. Der auf einem Esel reitet. Es gab noch mehr Merkwürdigkeiten. Fremde Gelehrte, die kein Mensch kannte an seiner Krippe. Oder als er später in den Tempel gebracht wurde, hat der diensthabende Priester ihn nicht einmal erkannt. Nur ein alter Mann hat ihn erkannt und hat ihn gewürdigt. Wir haben manchmal so ganz romantische Vorstellungen von dieser Geburt. Und da hat die Kunstgeschichte ihr Übriges dazu getan, so diese Gemälde, wo die Maria in so einem wunderbaren Gewand da über dieses Baby sich beugt und so ein heller Strahl über diese Krippe und dieser Stall und das alles so wunderbar. Das Stall damals, das war nicht der Stall, wie wir ihn heute vom Bauernhof kennen. Das war manchmal nur irgendein Felsvorsprung, wo sie irgendein Gatter drunter gebaut haben, damit die Tiere nicht abhauen. Die Hirten. Das sind nicht die Hirten, die wir kennen. Die Hirten, die waren damals, das war der Abschaum vom Abschaum. Und die sind dahin gekommen. Ich habe heute Morgen, das heißt, ich muss vorher anfangen. Ich war auf einem Konzert letzte Woche, am Donnerstag, von einer meiner Lieblingsbands. Und da habe ich mir gleich das Album geholt und habe das heute, also ein Weihnachtsalbum, habe es heute Morgen auf der Fahrt hierher gehört. Und da gab es ein Lied, das ich nicht kannte. Es gibt ja Millionen von Weihnachtsliedern inzwischen und ich kenne die auch alle, weil ich bin so ein Fan. Ich habe da hunderte von Weihnachtsalben in meiner Playlist. Aber dieses eine Lied kannte ich noch nicht und ich habe aufgehorcht und ich habe das nochmal zurückgespult und nochmal angehört. Das Lied trägt den Titel A Strange Way to Save the World. Eine merkwürdige Art, die Welt zu retten. Und es wird so dieser Josef dargestellt, wie er vor dieser Krippe steht. Und sich so überlegt, wieso eigentlich ich, wieso Maria, wieso der Stall, wieso, das ist doch nicht würdig. Wie würde diese Geburt aussehen und die ganzen Umstände, wenn es standesgemäß wäre alles? Aber ich glaube, dass Gott sich ganz bewusst dafür entschieden hat, um uns, wie gesagt, dieses fundamentale Prinzip des Reiches Gottes näher zu bringen. Gleich schon bei der Geburt, gleich zu Beginn. Das Prinzip der Demut, das Prinzip des Dienens, das Prinzip, den anderen im Blickfeld zu haben und nicht zuerst mich. Und hier an der Stelle fordert Gottes Wort uns heraus, mal die Perspektive zu wechseln, mal unsere Werteskala zu überdenken und zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft mehr denn je Typen braucht, die dieses Prinzip verinnerlicht haben und es ausleben. Und es wäre doch schön, wenn wir gerade im vorweihnachtlichen Stress mal darauf achten. Das sind oft Kleinigkeiten, dem anderen die Tür aufhalten, ihm seinen Einkaufskorb zum Wagen bringen, höflich sein, Menschen vorlassen. Ich mache das manchmal. Und ich muss euch gestehen, ich mache wunderbar, also es ist wunderbar, was ich da erlebe. So ein typisches Beispiel, das ich öfter erlebt habe, tatsächlich im Supermarkt so um die Mittagszeit, wenn nicht so viel los ist und da gehe ich dann zur Kasse mit meinem Einkauf und die Kassiererin, die ist da irgendwas am Machen, die zählt da Geld oder trägt irgendwas in eine Liste ein oder zählt diese Geldrollen oder irgendwas, die ist da mit irgendwas beschäftigt und dann kommt meistens der Satz, wenn ich dann in die Kasse komme, ich bin sofort bei Ihnen, ich muss das nur noch schnell fertig machen, ich bin gleich bei Ihnen. Und dann sage ich ganz bewusst, lassen Sie sich Zeit, ich habe alle Zeit der Welt. Und ihr glaubt nicht, was ich da für Gespräche hinterher habe und was ich da erlebe. Manche gucken ganz entsetzt, sowas habe ich ja noch nie gehört. Da sind Sie aber der Einzige heute oder überhaupt, habe ich noch nie gehört, dass jemand Zeit hat. Und das sage ich übrigens auch, wenn das objektiv gar nicht stimmt. Das entspannt die Situation, das macht es einfacher für alle. Wenn man höflich ist, dem anderen fort, auch wenn man so, ihr kennt das manchmal, man im Supermarkt, man hat es eilig und man guckt sich so die Leute an und die Kassen und dann versucht man noch einen so auf den letzten Metern mit dem Wagen zu überholen, um an die Kasse zu kommen. Ja, wozu der ganze Stress? Lass doch den anderen vor. Das ist für alle Beteiligten besser und angenehmer. Und weil Gott weiß, dass wir gestresst sind und vor allem in dieser, paradoxerweise gerade in dieser Zeit, lohnt es sich, mal Akzente zu setzen, dagegen zu setzen. Dieses Prinzip heißt aber auch für mich, den anderen zu sehen, ihn wahrzunehmen und ihn in seiner Andersartigkeit stehen zu lassen, seine Meinung zu achten und zu respektieren. Und wenn uns das gelingt, meine Lieben, wenn uns das gelingt, dann ist Weihnachten nicht nur einmal im Jahr, sondern das ganze Jahr über. Ich habe ein wunderbares Gedicht von Rudolf Kreinzer gefunden und mit diesem Gedicht möchte ich meine Überlegungen abschließen. Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt, wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt, wenn der Habe was mit dem Habe nichts teilt, wenn der Laute bei dem Stummen verweilt und begreift, was der Stumme ihm sagen will, wenn das Leise laut wird und das Laute still, wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos, das scheinbar Unwichtige wichtig und groß, wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht, Geborgenheit, helles Leben verspricht und du zögerst nicht, sondern du gehst, so wie du bist, darauf zu. Dann, ja dann, fängt Weihnachten an. Amen.